Die verheißene Belohnung. Offenbarung 2, Vers 7. Wer der überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baume des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Dies ist die zukünftige Belohnung für alle Überwinder in allen Zeitaltern. Wenn der letzte Ruf zur Schlacht ertönt ist, wenn unsere Waffenrüstung niedergelegt worden ist, dann werden wir im Paradiese Gottes ausruhen und unser Teil wird der Baum des Lebens für alle Zeiten sein. Der Baum des Lebens. Ist das nicht ein wunderbares Sprachenbild? Er wird dreimal im ersten Buch Moses und dreimal im Buch der Offenbarung erwähnt. In allen sechs Stellen ist es derselbe Baum, der genau die gleiche Sache versinnbildlicht. Doch was ist der Baum des Lebens? Nun, zunächst müssen wir wissen, was der Baum bedeutet. Im 4. Mose 24, Vers 6, wie Bileam Israel beschreibt, sagt er, dass sie wie Aloe-Bäume wären, die der Herr gepflanzt hat. Bäume durch die ganze Schrift hindurch beziehen sich auf Personen, wie auch in Psalm 1. Somit muss also der Baum des Lebens die Person des Lebens sein, und das ist Jesus. Nun, im Garten Eden standen in der Mitte zwei Bäume, der eine war der Baum des Lebens, der andere war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Mensch sollte durch den Baum des Lebens leben, doch sollte er den anderen Baum nicht berühren, sonst würde er sterben. Doch der Mensch nahm von dem anderen Baum, und als er es tat, kam der Tod durch die Sünde in ihn hinein, und er wurde von Gott geschieden. Nun, dieser Baum dort hinten in Eden, dieser Baum, welcher die Quelle des Lebens war, war Jesus. In Johannes Kapitel 6 bis 8 stellt Jesus sich als die Quelle des ewigen Lebens dar. Er nannte sich selbst das aus dem Himmel herabgekommene Brot. Er sprach davon, dass er sich selbst dahin geben würde, und wenn ein Mensch von ihm essen würde, brauchte er nicht zu sterben. Er verkündete, dass er Abraham kannte und dass, ehe Abraham da war, er war. Er weissagte, dass er ihnen lebendiges Wasser geben würde, und wenn jemand davon trinken sollte, würde er niemals wieder Durst haben, sondern ewig leben. Er zeigte sich als der große Ich Bin. Er ist das Brot des Lebens, die Quelle des Lebens, der Ewige, der Baum des Lebens. Er war dort in Eden, in der Mitte des Gartens, so wie er auch in der Mitte des Paradieses Gottes sein wird. Manche haben die Idee, dass die zwei Bäume in dem Garten bloß zwei weitere Bäume von den übrigen waren, die Gott dort platziert hatte. Doch sorgfältige Forscher wissen, dass dem nicht so ist. Als Johannes der Täufer rief, dass die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt worden war, sprach er nicht bloß von natürlichen Bäumen, sondern von geistlichen Ursprüngen. Nun, in Johannes 5, Vers 11 heißt es, und dies Zeugnis lautet so: Gott hat uns ewiges Leben gegeben, und dieses Leben ist in seinem Sohne vorhanden. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 40, aber trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen, um wirklich Leben zu haben. Somit drückt das Zeugnis des Wortes Gottes ganz klar aus, dass das Leben, ewiges Leben, im Sohne ist. Es ist kein anderer Ort. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat auch kein Leben. Weil dieser Bericht sich nicht ändern kann, noch davon hinweggenommen werden oder hinzugefügt werden kann, bleibt also das Zeugnis bestehen, dass der Baum in dem Sohne ist. Weil dies so ist, deshalb muss der Baum im Garten Jesus sein. Gut, wenn der Baum des Lebens eine Person ist, dann ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen auch eine Person. Anders kann es nicht sein. So standen also der Gerechte und der Böse Seite an Seite in der Mitte des Gartens in Eden. In Hesekiel 28, Vers 13: In Eden, dem Garten Gottes, befandest du, in Klammern Satan, dich. Hier ist es, wo wir die wahre Offenbarung des Samens der Schlange empfangen. Hier ist das, was wirklich im Garten Eden geschah. Das Wort sagt, dass Eva von der Schlange verführt wurde, sie war tatsächlich durch die Schlange verführt worden. In 1. Mose 3, Vers 1 heißt es, nun war die Schlange listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, geschaffen hatte. Dieses Lebewesen war dem Wesen des Menschen so ähnlich und trotzdem war es in allem ein Tier, dass es sogar überlegen und sprechen konnte. Es handelte sich hier um eine männliche Schlange. Es war ein aufrechtgehendes Geschöpf und stand irgendwie zwischen dem Schimpansen und einem Mann. Doch war er dem Manne näher. Er war dem Menschen so nah, dass ich sein Same mit dem der Frau vermischen konnte und es auch tat und den Anlass gab, dass sie dadurch empfing. Als dies geschah, verfluchte Gott die Schlange bzw. Schlangenmann. Er veränderte jeden Knochen im Leibe der Schlange so, dass sie wie eine Schlange kriechen muss. Die Schlange im ersten Moses, welche aufrecht ging, wird im Englischen Serpent genannt, während die kriechende Schlange Snake heißt. Hier liegt also ein Wortspiel vor. Die Wissenschaft kann versuchen, alles zu tun und wird dieses fehlende Verbindungsglied nicht finden können. Gott hat dafür Sorge getragen.
Der Mensch ist so klug,
so dass er eine Beziehung zwischen Mensch und dem Tier feststellen kann. Und er versucht es auch mit der Evolution zu beweisen. Dort gibt es keine Evolution, sondern der Mensch und das Tier haben sich vermischt. Das ist eines der Geheimnisse Gottes, die verborgen waren, aber hier geoffenbart werden. Es geschah dort in der Mitte von Eden, als Eva sich vom Leben abgewandt und den Tod annahm. Gebt Acht, was Gott zu ihnen im Garten sagte. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir nach dem Kopfe treten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Wenn wir dem Worte Beachtung schenken, dass die Frau einen Samen hatte, dann muss die Schlange mit Sicherheit auch einen Samen gehabt haben. Wenn der Same der Frau ein männliches Kind war und vom Mann unabhängig war, oder Menschen, dann muss der Same der Schlange im gleichen Muster sein. Und das heißt, dass noch ein anderer Knabe geboren werden muss, der auch vom menschlichen Einwirken getrennt sein muss. Es gibt keinen Forscher, der nicht weiß, dass der Same des Weibes Christus war, welcher durch das Einwirken Gottes hervorkam und vom menschlichen Geschlechtsverkehr getrennt war. Es ist genauso bekannt, dass die Voraussage über das Zertreten des Kopfes der Schlange eigentlich eine Weissagung war, die Christus betraf, was er am Kreuze gegen den Satan vollbringen würde. Dort am Kreuz würde Christus das Haupt Satans zertreten und während der Satan den Herrn in die Ferse stechen würde. Die Schriftstelle ist die Offenbarung, wie der Same der Schlange buchstäblich in die Erde gesät wurde, so wie wir den Bericht in Lukas 1, Vers 26 bis 35 haben, wodurch ein genauer Bericht gegeben wird, wie der Same des Weibes leibhaftig kund wurde, unabhängig von der Einwirkung eines Mannes. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Manne namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Die Jungfrau hieß Maria. Als nun der Engel bei ihr eintrat, sagt er, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie wurde über diese Anrede bestürzt und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wisse wohl, du wirst guter Hoffnung werden und Mutter eines Sohnes, dem du den Namen Jesus geben sollst. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen, und sein Königtum wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne. Da gab der Engel zur Antwort, Heiliger Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, daher wird auch das Heilige, das geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden. Wie der Same des Weibes das war, dass Gott sich buchstäblich im menschlichen Fleisch reproduzierte, in Klammern erzeugte, so ist auch der Same der Schlange ein direkter Weg, den Satan gefunden hatte, wodurch er in der Lage war, sich selbst die Tür für die Menschenrasse zu öffnen. Es war unmöglich für Satan, in Klammern, denn er ist nur ein erschaffenes Geisteswesen, sich zu erzeugen in der Art und Weise, wie Gott sich selbst erzeugte. Somit zeigt uns der Bericht in 1. Mose, wie er einen Samen erzeugte und ihn einführte und sich selbst in die menschliche Rasse hinein injizierte. Erinnert euch daran, dass Satan die Schlange genannt wird. Es ist sein Same und sein Hineinmischen in die menschliche Rasse, wovon wir sprechen. Ehe Adam ein fleischliches Erkennen von Eva hatte, hatte die Schlange es vor ihm, und derjenige, der dadurch geboren wurde, war Kain. Kain war, in Klammern geboren und erzeugt, von dem Argen. 1. Johannes 3, Vers 12. Der Heilige Geist in Johannes konnte an keiner Stelle Adam als vom Argen bezeichnen. In Klammern, das wäre sonst gewesen, wenn er die gleiche Vaterschaft wie Kain gehabt hätte. Und wieder an einer anderen Stelle Adam als Sohn Gottes, was er durch die Erschaffung war. Lukas 3, Vers 38. Der Charakter Kains war gleich seinem Vater, ein Todesbringer, ein Mörder. Sein ganzer Trotz Gott gegenüber, als er dem Allmächtigen begegnete in 1. Mose 4, Vers 5, 9, 13, 14, zeigte ihn als absolut unmenschlich in seinen Charaktereigenschaften und scheint sogar jeden Bericht, den wir aus der Schrift kennen, zu übertreffen, was das Aufeinanderprallen Satans mit Gott bewirkt hat. Aber Kain und seine Gabe sah er nicht an. Darüber geriet Kain in heftige Erregung, so daß sein Angesicht sich finster senkte. Da sagte der Herr zu Kain: Warum bist du so erregt geworden und warum hat sich dein Angesicht finster gesenkt? Da sagte der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht, bin ich etwa meines Bruders Hüter? Da sagte Kain zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Du treibst mich ja heute von dem Ackerland hinweg, und ich muß mich vor deinen Augen verbergen und werde unstet und flüchtig auf der Erde sein. So wird denn jeder, der mich antrifft, mich totschlagen. Beachte die genaue Weise, wie der Bericht Gottes hervorgehoben wird über die Geburten von Kain, Abel und Seth. 1. Mose 4, Vers 1. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar Kain, und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Und sie fuhr fort und gebar Abel. 1. Mose 4, Vers 25. Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn, den hieß sie Seth. Dort wurden drei Söhne durch zwei Akte im fleischlichen Erkennen Adams geboren. Weil die Bibel das exakt vollkommene Wort Gottes ist, ist dies etwa kein Fehler, sondern ein Bericht zu unserer Erleuchtung. Weil drei Söhne durch nur zwei Akte von Adam geboren wurden, wisst ihr mit Sicherheit, dass einer von diesen dreien kein Sohn Adams war. Gott hatte dieses in solch exakter Weise festgehalten, um uns etwas zu zeigen. Die Wahrheit dieser Sache ist, dass Eva in ihrem Leibe zwei Söhne, in Klammern Zwillinge, durch verschiedene Empfängnis trug. Sie trug Zwillinge, worin Kains Empfängnis ein wenig früher war als die von Abel. Seht, wieder diese Zwillinge. Immer wieder dieses vollkommene Sinnbild. Für diejenigen, die denken, dass es nicht möglich ist, sie sollten wissen, dass medizinische Berichte da sind mit angehäuften Fällen, worin Frauen Zwillinge getragen haben, die durch auseinanderliegende Eisprünge und auseinanderliegende Befruchtung zustande kamen, selbst wo die Befruchtung der Eier Tage auseinander lag, und nicht nur das allein, sondern einige Berichte zeigen, dass die Zwillinge auch verschiedene Vaterschaften hatten. Erst kürzlich machte ein weltweiter Bericht Schlagzeilen, dass eine norwegische Mutter ihren Ehemann verklagte, sie selbst und ihre Zwillinge zu unterstützen, von denen der eine weiß, doch der andere schwarz war. Sie gab zu, dass sie einen Neger als Geliebten hatte. Die zwei Befruchtungen waren drei Wochen auseinander. In Beaumont, Texas, gibt es einen Bericht über eine mehrfache Geburt. 1963, wo die Schwangerschaften viele Tage auseinander lagen, in der Tat so sehr, dass die Frau bei der Geburt eines Kindes fast starb. Nun, warum musste das so sein? Warum war es so, dass der Same der Schlange auf diese Weise kommen musste? Der Mensch war von Gott erschaffen. Der Mensch sollte der Tempel Gottes sein. Der Ruheort Gottes, in Klammern der Heilige Geist, war der Mensch. Der Tempel, Apostelgeschichte 7, Vers 46 bis 51. Dieser fand Gnade vor Gott und erbat es sich als Gunst, eine Wohnung für den Gott Jakobs zu finden. Aber erst Salomo hat ihm ein Haus erbaut. Doch der Höchste wohnt nicht in einem Bau, der von Menschenhand hergestellt ist, wie der Prophet sagt. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wäre es, das ihr mir bauen könntet, sagt der Herr, oder welches wäre die Stätte der Ruhe für mich? Hat nicht meine Hand dies ganze Weltall geschaffen? O, ihr Halsstarrigen und an Herz und Ohren Unbeschnittenen! Immerfort widerstrebt ihr dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Satan wusste das die ganze Zeit. Er möchte auch den Menschen bewohnen, weil Gott das auch tut. Aber Gott hat dieses Recht für sich selbst reserviert. Satan kann das nicht tun. Gott allein erschien im menschlichen Fleisch. Satan könnte und kann es nicht tun. Er hat keine schöpferische Macht dazu. Der einzige Weg, wodurch Satan das vollführen konnte, was er wollte, war, in die Schlange, die im Garten Eden war, hineinzugehen, so wie er auch durch böse Geister in die Schweine zu Gadara hineinfuhr. Gott geht nicht in Tiere hinein, doch Satan kann es und wird seinem Zweck dadurch vollführen. Er konnte kein Kind direkt über Eva haben, wie Gott es bei Maria tat. So ging er in die Schlange hinein und verführte dann Eva. Die Schlange verführte sie und dadurch hatte Satan stellvertretend ein Kind von ihr. Kain trug gänzlich die geistlichen Charaktereigenschaften des Satans und die tierischen, in Klammern sinnlichen und fleischlichen, Charaktereigenschaften der Schlange. Kein Wunder, dass der Heilige Geist sagt, dass Kain vom Argen, in Klammern Bösen, war. Das war er. Nun möchte ich in einige bestimmte Beweise hineingehen, die wir haben, dass es eine bestimmte Verwandtschaft zwischen dem Menschen und dem Tier gibt. Es ist eine physikalische Angelegenheit. Wisst ihr, dass man die Zellen eines Embryos, in Klammern ungeborenen Fötus, nehmen und in Menschen injizieren kann? Dann gehen diese Schilddrüsenzellen direkt zu den menschlichen Schilddrüsen und die Nierenzellen gehen direkt zu den menschlichen Nieren. Seht ihr, wie erstaunlich das ist? Irgendeine Intelligenz dirigiert diese tierischen Zellen genau zu dem richtigen Ort. Diese Intelligenz nimmt jene Zellen auf und bringt sie genau an die rechte Stelle. Es gibt eine Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier. Sie können sich nicht miteinander vermischen und sich fortbilden. Das haben sie ausprobiert. Doch dort, im Garten Eden, geschah diese Vermischung und die chemische Verwandtschaft, welche immer noch da ist, beweist dies. Denn dort hinten in Eden war die Schlange eine aufrecht gehende Kreatur. Sie war dem Menschen sehr nah, sie war fast ein Mensch, in Klammern Mann. Satan schlachtete diesen Vorteil der Gestalt der Schlange und ihre Eigenschaften so aus, um dadurch Eva zu verführen. Danach zerstörte Gott die Beschaffenheit der Schlange. Kein anderes Tier kann sich mit dem Menschen vermischen, aber die Verwandtschaft ist da. Nun, so weit sind wir gekommen. Lasst mich versuchen, euer Denken über dieses Thema herauszukristallisieren, so dass ihr die Wichtigkeit sehen könnt von unserem Hineingehen der Lehre über den Samen der Schlange, wie ich es getan habe. Wir beginnen mit der Tatsache, dass dort zwei Bäume in der Mitte des Gartens waren. Der Baum des Lebens war Jesus. Der andere Baum ist mit Bestimmtheit Satan, wegen der Frucht, die von diesem Baume hervorkam. Nun wissen wir also, dass beide Bäume eine Beziehung zum Menschen hatten, sonst wären sie dort nicht hingestellt worden. Sie müssen einen Teil und Zweck in Gottes unumschränkten Plan gehabt haben, in ihrer Beziehung zum Menschengeschlecht und zu ihm, sonst könnten wir Gott keine Allwissenheit bescheinigen. Soweit ist dies alles die Wahrheit, oder nicht? Nun, hebt das Wort mit ganz bestimmter Sicherheit hervor, dass es vor Grundlegung der Erde Gottes Absicht war, sein ewiges Leben mit dem Menschen zu teilen. Epheser 1, Vers 4 bis 11. Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor sein Angesicht dastehen sollten und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollen, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns durch Mitteilung über Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteilwerden lassen. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeit zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wäre. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. In ihm sind wir nun auch des Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, dass er alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Offenbarung 13, Vers 8. So werden ihn, in Klammern Satan, denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Doch das Leben könnte nie und würde nie in irgendeiner anderen Weise dargereicht werden, außer durch den Weg, dass Gott sich im Fleische kundtut. Das war ein Teil seines ewigen und vorherbestimmten Zweckes. Dieser Plan war zum Preise seiner Herrlichkeit und Gnade da. Es war der Plan der Erlösung. Es war der Plan des Heils. Nun, hört genau zu, damit Gott Retter sein konnte, war es notwendig, dass er einen Menschen vorherbestimmte, der nach dem Heil Verlangen hat, um dadurch seine Absicht kundzutun. Das ist hundertprozentig richtig und massenweise von Schriftstellen legen davon Zeugnis ab, wie auch die Verse es aus Römer 11, Vers 36 tun. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm gebührt die Ehre. Amen. Der Mensch konnte nicht direkt zum Baum des Lebens in der Mitte des Gartens kommen. Das ewige Leben dieses Baumes musste erst Fleisch werden. Doch ehe Gott einen Sünder erheben und retten konnte, musste ein Sünder da sein, den er erheben und retten konnte. Der Mensch musste fallen. Der Fall, welcher durch den Satan verursacht wurde, musste Fleisch sein, um fallen zu können. Satan musste auch durch das Fleisch kommen, aber der Satan konnte nicht durch menschliches Fleisch kommen, um den Fall zu verursachen, so wie Christus ins menschliche Fleisch kam, um das Gefallene wieder herzustellen. Aber dort war ein Tier, eine Schlange, dem Menschen so ähnlich, dass Satan zu diesem Tier gelangen konnte und durch dieses Tier in menschliches Fleisch hineinkam, um den Fall zu verursachen und sich selbst dadurch in die menschliche Rasse hineinzubringen, in Klammern zu injizieren. So wie Jesus eines Tages kommen und sich selbst in die Menschenrasse hineinbringen würde, nämlich in Menschenleibern, sogar bis hin zur Auferstehung, wo wir Leibeshütten haben werden, gleich seinem verherrlichten Leibe. Was Gott hier im Garten Eden gewirkt hat, war sein vorherbestimmter Plan. Und als Satan das zustande gebracht hat, was für den Zweck Gottes notwendig war, konnte der Mensch nicht mehr zum Baum des Lebens im Garten gelangen, sicherlich nicht. Die Zeit war noch nicht da, doch ein Tier, in Klammern ein Tier hatte den Fall verursacht oder nicht, deshalb sollte das Leben eines Tieres als Opfer gebracht werden, wurde genommen und sein Blut vergossen, damit Gott mit dem Menschen wieder Gemeinschaft haben konnte. Doch sollte ein Tag anbrechen, wo Gott im Fleische erscheinen würde, indem er sich so sehr erniedrigte, um den gefallenen Menschen zu erlösen und zum Teilhaber des ewigen Lebens zu machen. Wenn ihr dies einmal sehen könnt, dann versteht ihr den Samen der Schlange und wisst auch, dass es kein Apfel war, den Eva gegessen hatte. Nein, es war die Erniedrigung der Menschen durch Vermischen mit diesem Samen. Nun, ich weiß, wenn man eine Frage beantwortet, taucht schon wieder die nächste auf. Und die Leute fragen mich, wenn Eva auf diese Weise gefallen ist, was hat dann Adam getan? Denn Gott gibt Adam die Schuld? Das ist einfach. Das Wort Gottes ist für immer im Himmel festgesetzt. Ehe ein Staubkörnchen von einem Stern je geschaffen worden war, war das Wort, in Klammern Gottes Gesetz, schon dort, genau wie es in unserer Bibel geschrieben ist. Nun, das Wort lehrt uns, dass, wenn eine Frau ihren Ehemann verlässt und zu einem anderen Mann geht, sie eine Ehebrecherin ist und nicht mehr verheiratet ist und der Ehemann sie nicht mehr zurücknehmen soll. Das Wort war genauso wahr in Eden, wie es auch wahrhaftig bei Moses war, als es im Gesetz niedergeschrieben wurde. Das Wort kann sich nicht ändern. Adam nahm sie wieder an. Er wusste genau, was er tat, doch er tat es trotzdem. Sie war ein Teil von ihm, und er war gewillt, ihre Verantwortung auf sich zu nehmen. Er wollte sie nicht aufgeben. So wurde Eva schwanger von ihm. Das wusste er. Er wusste ganz genau, was mit der Menschenrasse geschehen würde, und er verkaufte die Menschenrasse an die Sünde, um Eva haben zu können, denn er liebte sie. Und so wurden diese zwei Söhne geboren, Söhne, welche Väter der Menschenrasse sein würden, die sogar noch jetzt verunreinigt ist. Und was sagt der Bericht darüber von ihnen? Lest den Bericht in Judas, Vers 14. Nun, auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der siebte Nachkomme Adams. Im 1. Mose 5 steht das Geschlechtsregister Henochs. Es wird wie folgt beschrieben. 1. Adam, 2. Seth, 3. Enos, 4. Kenan, 5. Mahalalel, 6. Jered, 7. Henoch. Bemerkenswert, dass Kain nicht erwähnt wird. Die Linie Adams verläuft durch Seth. Wenn Kain das Kind Adams wäre, dann hätte das Gesetz über das Erstgeburtsrecht Kain das Recht einräumen müssen, in dieser Ahnenreihe zu sein. Auch muss wahrgenommen werden, dass es in 1. Mose 5, Vers 3 heißt, Adam aber war 130 Jahre alt, als ihm ein Sohn geboren wurde, der ihm als Abbild glich und den er Seth nannte. Nirgendwo heißt es, dass Kain Adams Abbild war, in Klammern Ebenbild. Dennoch hätte er es sein müssen, wäre er sein Sohn gewesen. Denn das Gesetz der Reproduktion betont ausdrücklich, dass jedes nach seiner Art hervorbringt. Wir müssen also der Tatsache Glaubwürdigkeit verleihen, dass in beiden Geschlechtsregistern im 1. Moses als auch im Lukas Kain fehlt. Wäre Kain der Sohn Adams, dann würde es irgendwo von ihm stehen, dass Kain, welcher der Sohn Adams war, dieser war der Sohn Gottes. Das wird nicht gesagt und kann auch nicht gesagt werden. Natürlich haben Schriftgelehrte seit langer Zeit zwei Linien der Menschen hervorgehoben. Eine, welche die göttliche Linie war und in Seth gefunden wurde, und die andere war die ungöttliche Linie, die von Kain gegründet wurde. Doch ist es eigenartig und dennoch wahr, dass diese gleichen Forscher uns niemals sagen konnten, wieso Kain diese Art von Person war, die er war, während Abel und Seth geistlich und aus der göttlichen Linie waren. In der Tat hätte Kain geistlich und Abel weniger geistlich sein müssen und Seth noch weniger der ganzen Linie entlang, weil jede nachfolgende Generation immer weiter von Gott abwich. Doch nein, Kain kommt als Arger hervor, wie nie jemand anders beschrieben wurde, denn er widersteht mit Macht Gott und dem Wort. Nun, dies sei bekannt. Die Schrift spielt nicht mit Worten. Was immer in dem Bericht steht, ist dazu da, damit es die gesalbten Augen sehen können. Es ist dort für einen Zweck. In dem Wort heißt es, 1. Mose 3, Vers 20, Adam gab dann seinem Weib den Namen Eva, denn sie ist die Stammmutter aller Lebenden geworden. Doch keine Stelle sagt ja, dass Adam der Vater aller Lebenden ist. Wenn dort im 3. Mose 20 diese Mitbezeichnung nicht steht, warum würde dann erwähnt worden sein, dass Eva die Mutter von allen ist und kein Wort wird darin von Adam gesagt? Die Tatsache ist, obgleich Eva die Mutter aller Lebenden war, war Adam nicht der Vater aller Lebenden. In 1. Mose 4, Vers 1 sagt Eva, ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Sie bekräftigt nicht Adams Vaterschaft von Kain. Aber in 1. Mose 4, Vers 25 sagt sie, denn Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt für Abel, den Kain erwürgt hat. Sie sagt nicht, Gott hat ihr einen anderen Samen gegeben. Das wäre Christus gewesen, denn er wurde gegeben. Dieser Sohn, Seth, wurde anstelle von Abel gesetzt. Sie erkannte ihren Sohn an, der durch Adam kam. Doch erkennt sie Kain jetzt nicht an, denn er kam durch die Schlange. Wenn sie sagt, einen anderen Samen anstelle von Abel, meint sie damit, dass Kain anders als Abel war. Wären sie von demselben Vater, hätte sie sagen müssen, mir wurde noch mehr Samen gegeben. Ich glaube nicht alles, was ich lese, aber sicherlich ist das eine merkwürdige Sache, wovon die Ausgabe vom 1. März 1963 der Life in Klammern Zeitschrift berichtete, dass Psychiater genau die gleiche Sache sagen, welche wir diskutieren. Nun weiß ich, dass nicht alle Psychiater miteinander übereinstimmen, doch hier ist es. Die Furcht vor Schlangen ist keine bewusste Ableitung, sondern eine unbewusste. Wenn es eine natürliche Furcht wäre, dann würden die Menschen ebenso froh und fasziniert davor stehen bleiben, wie sie es auch vor Gorilla- und Löwenkäfigen tun. Ihre Gedanken veranlassen sie im Unterbewusstsein, Schlangen wie gebannt anzustarren. Das Verlocken der Schlange ist unbewusst sexuell. Das wird seit allen Zeitaltern von Menschen so gesehen. Von Generation zu Generation war es dieselbe Sache. Schlangen waren und werden auch immer abstoßend und anziehend sein. Die Schlange stand immer für beides da, gut und böse. Es war immer ein phallisches Symbol durch die Zeitalter hindurch. Ganz genau wie die Beschreibung vom Garten Eden empfingen wir die Schlange als Verkörperung von besonderer Bosheit. Es ist fast universell unter den vielartigen und kultivierten Stämmen so, dass die Schlange in Verbindung mit Sexualität steht und oft darin angebetet wird. Die Forschung der Sexualkunde bringt dies in vielen Fällen hervor. Nun, ich möchte gerne wissen, wo die Leute das herhaben, sehen wir doch, dass sie in der Bibel ungeschult sind und nie darin gelesen haben. Doch genauso wie die Geschichte von der Sintflut über die ganze Welt bekannt ist, so ist auch diese Wahrheit vom Sündenfall des Menschen bekannt. Sie wissen, was dort in Eden geschah. Nun, schon hier wird jemand mir die Frage stellen, hat Gott zu Eva gesagt, auf die Schlange Acht zu geben, sonst würde die Schlange sie verführen? Nun, höret, Gott braucht darüber nicht zu sagen, was geschehen würde. Kommt einfach zum Punkt auf die Geschichte zurück. Es gab einfach das Wort. Er sagte nicht, die Erkenntnis anzunehmen, sondern das Leben. Das Leben war das Wort Gottes. Alles, was im Gegensatz zum Worte Gottes stand, war der Tod. Sie ließ es zu, dass ein Wort verändert wurde, und direkt da hatte sie der Satan. Gott hätte sagen können, pflücke nicht mehr Früchte von den Bäumen, als du essen kannst. Satan hätte sagen können, schau, das ist ganz in Ordnung. Du siehst, wenn du zu viel davon pflückst, werden sie verderben. Doch hier ist eine Methode, wie man die Frucht länger erhalten kann. Und so kannst du auf einmal so viel pflücken, wie du es wünschst. Du siehst, du kannst deinen Weg, wie auch Gottes Weg, zur gleichen Zeit haben. Dann hätte der Teufel sie auch gleich dort gehabt. Wer in einem Punkte schuldig ist im Gesetz, hat das ganze Gesetz gebrochen. Spielt nicht mit dem Wort herum, denn genau das geschah im Zeitalter von Ephesus, ehe es um 170 nach Christus auslief. Doch was hat der Baum erzeugt? Der Baum der Erkenntnis erzeugte den Tod. Kain tötete seinen Bruder Abel. Der Arge tötete den Gerechten. Dies war das Muster. Und dieses Muster wird eingehalten bis hin zur Wiedererstattung aller Dinge, wie es durch die Propheten gesprochen wurde. Der Baum der Erkenntnis erzeugte kluge Männer, berühmte Männer, doch sind ihre Wege die Wege des Todes. Gottes Volk ist einfach, doch geistlich gesinnt lehnen sie sich an seine Natur an, sind stille, bearbeiten das Feld, sorgen sich mehr um die Wahrheit als um den Wohlstand. Der Same der Schlange hat einen gewaltigen Handel hervorgebracht, wunderbare Erfindungen, doch mit allem kommt der Tod. Ihr Schießpulver und ihre Atombomben töten im Kriege. Und in Friedenszeiten töten ihre mechanische Erfindung wie Autos sogar mehr, als es Erfindungen für Kriegszwecke in schweren Zeiten tun. Tod und Zerstörung sind die Früchte ihrer Arbeit. Doch sie sind religiös. Sie glauben an Gott. Sie sind ihrem Vater gleich, dem Teufel, und ihrem Ahnen, Kain. Beide glaubten an Gott. Sie gehen zur Gemeinde. Sie vermischen sich mit den Gerechten, wie sich das Unkraut mit dem Weizen vermischt. Während sie dies tun, verderben sie und erzeugen eine Nikolaitenreligion. Sie verbreiten ihr Gift auf jede Weise, um den Samen Gottes zu zerstören, gleich wie Kain Abel getötet hat. Es gibt keine Furcht Gottes vor ihren Augen, aber Gott verliert keinen von den Seinen. Er bewahrt sie sogar im Tode und hat verheißen, dass er sie am jüngsten Tage auferwecken wird. Schlussfolgerung. Wer der überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baume des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Welch ein überwältigender Gedanke ist dies doch. Der Baum des Lebens im Garten Eden, welchem man sich nicht mehr nahen darf wegen Adams Sündenfall, wird jetzt dem Überwinder gegeben. Das flammende Schwert der bewachenden Cherubime wurde in die Scheide getan, bis dass die Klinge mit dem Blut des Lammes blutig war. Wir wollen uns ein wenig in dieser Wahrheit vertiefen, während wir betrachten, warum der Baum Adam und seinen Nachkommen verweigert worden war. Doch ist jetzt der Zugang dahin wieder frei. Gottes Absicht für seine Schöpfung, dem Menschen, ist es, sein Wort durch ihn auszudrücken. Im ersten Moses wurde dem Adam das Wort gegeben, wodurch er leben sollte. Ein Leben, welches durch das Wort lebt, ist das Wort ausgedrückt. Das ist wahr, oder nicht? Doch lebte Adam durch das Wort? Nein. Denn er sollte durch jedes Wort leben und versagte, auf jedes Wort Acht zu geben. Dann stand ein Moses auf. Was für ein großer und mächtiger Mann war er doch gewesen. Doch auch er versagte, von jedem Wort zu leben. Und der Prophet, das Sinnbild des großen Propheten, der da kommen sollte, versagte im Zorne, dem Wort gehorsam zu sein. Auch war dort David, der große König Israels, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er versagte im Ehebruch, als er versucht wurde. Schließlich aber, in der Fülle der Zeit, kam jemand daher, das Haupt, nämlich Jesus, welcher auch versucht werden musste, damit festgestellt werden konnte, dass er von jedem Wort leben würde, das aus dem Munde Gottes hervorkam. Daran scheiterte Satan, denn hier war derjenige, welcher durch das »Es steht geschrieben« lebt und das Meisterstück Gottes überwand dadurch, indem er das Wort Gottes reflektierte. Dann wurde dieser vollkommene Geoffenbarte dem Kreuz übergeben, als das vollkommene Lamm Gottes für ein vollkommenes Opfer. Und an dem Stamm erhielt er die Wunden, die zum Tode führten, damit wir durch ihn und um seinetwillen vom Baume des Lebens essen konnten. Und dadurch, dass das Leben freiwillig dahingegeben wurde, sind wir in der Lage zu überwinden und das Wort Gottes auszudrücken. Und jetzt haben die Söhne Gottes, die durch ihn überwinden, das Vorrecht vom Paradiese Gottes erhalten und sind in fortwährender Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es wird nie mehr eine Trennung von ihm geben. Wohin er geht, geht auch seine Braut. Und was ihm gehört, teilt er mit seinen Geliebten von nun an in einer Miterbenbeziehung. Die geheimen Dinge werden geoffenbart, was im Finstern liegt, tritt klar zutage. Wir werden erkennen, wie wir erkannt worden sind. Und wir werden ihm gleich sein. Das ist das Erbe der Überwinder, die durch das Blut des Lammes überwunden haben und das Wort ihres Zeugnisses für Jesus Christus. Wie sehnen wir uns doch nach diesem Tag, wenn die krummen Wege gerade gemacht werden und wir mit ihm sein werden in der Zeit, wo kein Ende sein wird. Möge jener Tag schnell erscheinen und mögen wir eilen, um seinem Worte gehorsam zu sein und darin unsere Würdigkeit beweisen, seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie tragisch ist es doch, dass das erste Gemeindezeitalter nicht auf den Geist hörte. Sie hörten auf Menschen, aber dank sei Gott, in dem letzten Zeitalter wird eine Gruppe entstehen, die wahre Braut des letzten Tages. Und sie wird auf den Geist hören. In jenem Tag der dunkelsten Finsternis wird das Licht wiederkehren durch das reine Wort und wir werden zurückkehren zu der Kraft zu Pfingsten, um Jesus Christus wieder willkommen zu heißen.